Ich möchte euch heute an diesem Pfingstsonntag mitnehmen ins Alte Testament. Esra Kapitel 1, also so am Ende der Geschichtsbücher, so in die Richtung vor Nehemia. Und dann geht es ins Buch Esther und dann kommen Hiob, Psalmen, also vor den Psalmen noch. Und dann, dass ihr vielleicht auch noch aufschlagt, den Propheten, muss mal gucken, welchen wir nehmen. Ich habe nämlich mehrere Stellen. Wo habe ich die längste? Zacharja, schlagen wir den Propheten Zacharja auf. Zacharja Kapitel 4, okay? Und halte da einen Daumen drin. Wir werden es auch an die Wand werfen. Aber ich denke, es ist cool, wenn ihr es in eurer eigenen Bibel findet und da in eurer Bibel mitlesen könnt, in eurer Übersetzung. Ich möchte euch gern mitnehmen ins Alte Testament an diesem Pfingstsonntag in das Jahr 538 vor Christus. Oder ich starte nochmal, naja, so 870 Jahre früher. Ich lese gerade oder habe gerade in meiner stillen Zeit durchs fünfte Buch Mose gelesen. Und da ist am Ende vom fünften Buch Mose eine Ansprache von Mose an das Volk am Ende der 40-jährigen Wanderung, des 40-jährigen Aufenthalts in der Wüste. Also ihr wisst ja, das Volk Gottes, das Volk Israel hat eine extra Runde gedreht, weil sie dem Herrn nicht gehorcht haben und nicht vertraut haben. Genauso wie es in unserem Leben so ist, wenn wir nicht auf Gott hören, dann drehen wir uns im Kreis. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Und Gott hat dieser Generation, die im Ungehorsam war, gesagt, ihr könnt nicht ins verheißene Land gehen. Und dann haben die 40 Jahre so eine Extra-Runde gedreht, aber eure Kinder, die werden hineinziehen dürfen. Und zu diesen Kindern, zu dieser neuen Generation, spricht Mose jetzt hier vor seinem Tod und er ermahnt sie, dem Herrn treu zu bleiben. Und er gibt ihnen große Verheißungen. Verheißungen vom Herrn, die ihnen weitergibt. Und er sagt, wenn ihr treu seid, dann wird der Herr euch segnen. Dann werdet ihr siegreich sein über eure Feinde. Dann werdet ihr das Land besitzen. Aber er sagt auf der anderen Seite, wenn ihr untreu werdet und wenn ihr Götzen nachlauft und für andere Dinge lebt als für mich, dann werdet ihr Loser sein und ich werde euch aus dem Land rausschmeißen, genauso wie ich die Kanaaniter vor euch rausgeschmissen habe aus dem Land. Das Land gehört Gott. Und leider hat es nicht lange gedauert, bis Israel untreu geworden ist. Ist eine Warnung an uns natürlich auch, ne? Es kann schnell gehen. Ja, wir müssen jeden Tag dranbleiben an ihm und treu bleiben und wach bleiben, nicht einschlafen. Und Gott ist sehr geduldig, das schätze ich an ihm. Er ist langsam zum Zorn. 400 Jahre lang hat er Geduld gehabt mit den Kanaanitern, bevor er sie gerichtet hat für ihren Götzendienst und ihre furchtbaren Sünden, die sie begangen haben. Und mit Israel war er ja fast doppelt so lang, könnte man sagen, geduldig. Und er hat immer wieder Propheten zu ihnen gesandt, die sie zur Umkehr aufgerufen haben. Aber als sich Israel beständig geweigert hat, zum Herrn umzukehren, hat er sie schließlich durch die Babylonier gerichtet und sie gefangen rausgeführt aus ihrem Land in drei Wellen und zuletzt wurde die Stadt Jerusalem und auch das Heiligtum, der Tempel in Jerusalem zerstört. Und es hat mehr der Wirklichkeit entsprochen als das religiöse Mäntelchen und nichts dahinter. Gott hat seinem Volk gesagt, ihr ehrt mich mit den Lippen, ihr macht hier religiöse Sachen äußerlich, aber in eurem Herzen seid ihr weit weg von mir. Und es ist nicht wirklich ernst. Na, dann kann ich den Tempel auch gleich platt machen. das passt dann besser zu eurem wahren geistlichen Zustand. Und das ist passiert. Und ihr erinnert euch an das Buch Daniel, haben wir von nicht allzu langer Zeit durchgenommen. Das beschreibt Szenen dieser Gefangenschaft in Babylonien. Aber Gott hatte auch durch den Propheten Jeremia vorausgesagt, wie lange diese Gefangenschaft, dieses Exil dauern würde, nämlich 70 Jahre lang. Und der Prophet Jesaja zuvor hat schon prophezeit, dass ein König mit dem Namen Kyros seinem Volk, also dem Volk Gottes, erlauben wird, zurückzukehren. Krasse Prophetie. Er hat ihn beim Namen genannt, bevor dieser Kyros überhaupt noch geboren wurde und bevor sein Volk, die Perser, überhaupt eine Weltmacht geworden sind. Da hat Gott schon gesagt, ich habe dich beim Namen gerufen und das sollst du tun. Zeigt uns, dass Gott der Herr ist über diese Geschichte. Deswegen dürfen wir auch ihm vertrauen, auch in diesen verrückten Zeiten, in denen wir leben. Er sitzt auf dem Thron. Er hat diesen heidnischen König beim Namen gerufen. In Jesaja 44 können wir davon lesen. Also der Herr, der von Kyros spricht, mein Hirte, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. Und erinnert euch an das Gebet von Daniel in Daniel Kapitel 9. Daniel kannte diese Verheißungen und er ging ins Gebet. Dafür gebetet, dass Gott diese Verheißungen erfüllt. Auch interessant, was wir da sehen. Gell? Gott gibt Verheißungen, was er tun will, und er betet dafür. Das gehört beides zusammen, das ist kein Widerspruch. Gottes Wirken, Gottes Plan und unser Anteil daran. Wir dürfen seine Mitarbeiter sein, wir dürfen teilhaben von dem, was er tun will in dieser Welt. Und das bringt uns dann zum Buch Esra. Und wenn ihr da aufgeschlagen habt, lest mit mir Kapitel 1, Abvers 1. Im ersten Jahr des König Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, den Geist des Kyros, des Königs von Persien. Das war der Weltherrscher damals, der größte von allen. Und er erweckte den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich, also ein schriftlicher Erlass. So spricht Kyros, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Das ist krass, weil Jerusalem war ein Kaff am A der Welt für den König Kyros aus seiner Perspektive gesehen. Aber er hat mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und der Leiter dieser Rückkehrer war ein Mann namens Zerubbabel. Der hatte die richtige Vision. Und das erste war, das Herzstück des neuen Jerusalem, dem Tempel, wieder aufzubauen. Ja, ihm war klar, richtige, klare Vision, das Wichtigste im Leben ist der Gottesdienst, ist unser Leben mit ihm und für ihn. Und deswegen hat das Volk, also die Rückkehrer, zuerst mal begonnen, den Tempel wieder aufzubauen. Und das war eine Riesenbaustelle. Aber die sind mit Eifer dran gegangen und nach 2 Jahren war das Fundament gelegt. Aber dann wegen Widerstand ihrer Feinde und wegen Entmutigung haben sie das Werk eingestellt. Und die Leute haben gesagt, er ist noch nicht dran. Aber nur weil es Widerstände gibt, heißt es nicht, dass es nicht dran ist. Das kennen wir auch aus unserem Leben, gell? Aber sie haben begonnen, den Fokus statt auf den Tempel, auf ihre eigenen Häuser zu legen. Und das kann uns auch heute passieren. Also wir haben ja ein paar Häuselbauer, gell? Unter uns oder Renovierer. Bei euch ist es Gott sei Dank nicht so. Das ist schön. Aber es kann uns auch passieren. Nicht nur mit Häusern, auch mit anderen Dingen. Aber so diese schaffe Häuslebauer. Und das ist eine herausfordernde Zeit. Also jeder, der schon mal gebaut hat oder renoviert hat, weiß das. Das kann sehr einnehmend sein. Und dann muss man auf die Prioritäten achten. Können noch andere Dinge im Leben sein, die uns einnehmen können. Und was man dann oft beobachten kann im Leben von Geschwistern, ist, dass der Gottesdienst und die Mitarbeit im Reich Gottes plötzlich das Erste ist, was unterm Tisch fällt. Das Erste, was vernachlässigt wird. Und natürlich, so manche Ehe ist auch schon an einem Haus zerbrochen. Also ist wichtig, da die Ausgewogenheit zu behalten. Und wie gesagt, du kannst dich natürlich auch mit anderen Dingen total verrennen. Aber auf jeden Fall, der Bau des Tempels in Jerusalem hat 14 Jahre lang geruht. Und dann hat Gott ihnen die Propheten Haggai und Zacharja gesandt, die sie ermutigt haben und ermahnt haben, den Tempel wieder zu bauen. Ich lese euch vor aus Haggai, wer mitlesen will, Kapitel 1, die Verse 2 bis 5. So spricht der Herr Scharen: Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Und nun, so spricht der Herr Scharen: Richtet euer Herz auf eure Wege. Also besinnt euch, schaut, was ihr tut. Kehrt um. Dann Haggai 1, Vers 8: Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Das Volk hat sich ermutigen lassen und ist wieder an die Arbeit gegangen. Aber wir sehen hier aus diesem Vers auch, wie beschwerlich das war. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz. Steigt in die Berge, fällt die Bäume und dann transportiert die nach Jerusalem. Baut den Tempel damit. Können uns vorstellen, was für eine Mühsal das gewesen ist. Und vielleicht war Jerusalem auch noch voll mit Schuttbergen und die Feinde waren da, die waren natürlich nicht begeistert, dass das Volk Israel hier den Tempel wieder aufbaut. Und es scheint so, als wäre der Zerubabel, der Leiter, überwältigt gewesen von dieser großen Aufgabe. Und das können wir gut nachempfinden, oder? Das ist übrigens öfter so, kennt ihr wahrscheinlich auch schon aus eigener Erfahrung, dass es oft überwältigend scheint, die Aufgabe, die der Herr uns anvertraut. Oder habt ihr euch schon mal überwältigt gefühlt von der Berufung, die der Herr euch geschenkt hat oder von der Aufgabe, die er euch gegeben hat? Vielleicht einen Dienst oder irgendein Projekt auf der Arbeit oder Schularbeit, Diplomarbeit. Ich kann mich erinnern, am Ende meiner Diplomarbeit, ich war sowas von fertig mit der Welt und mit dem ganzen Zeug. War so froh, wenn es endlich rum war. Oder vielleicht auch überwältigt, deine Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde. Ganz schön herausfordernd, gell? Oder deinen Mann zu ehren und zu respektieren, deine Kinder zu erziehen. Vielleicht die Oma zu pflegen oder den Opa zu pflegen, zu vergeben und so weiter und so fort. Hast du dich schon mal überwältigt gefühlt, vielleicht sogar ausgebrannt, entmutigt, schwach gefühlt, gesagt, ich schaffe das nicht, das ist unmöglich. Ich hab's nicht drauf, mir wächst das alles über den Kopf. Hast du gerade so Gedanken vielleicht? Na, so ging es dem Zerubabel. Er ist vor einem riesen Bauprojekt gestanden mit mehr oder weniger unmotivierten Arbeitern und im Angesicht von Feinden, die das Ganze aufhalten wollten. Und in diese Situation spricht Gott jetzt zu Zerubabel durch den Propheten Zacharia. Und das ist die zweite Stelle oder lange Stelle, die wir gemeinsam durchlesen wollen. Gott hat Zacharia ein geistliches Bild gegeben für den Zerubabel. Zacharia 4, Abvers 1. Und der Engel, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich wie einen Mann, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Und er sprach zu mir, was siehst du? Und ich sagte, ich sehe und siehe einen Leuchter ganz aus Gold. Ein Bild für Israel. Israel sollte ja ein Licht für die Nationen sein, Licht der Welt. Das ist der Auftrag, den Jesus uns heute gegeben hat als Gemeinde. Also ich sehe ein Leuchter aus Gold und sein Ölgefäß oben auf ihm und seine sieben Lampen auf ihm, je sieben Gießröhren für die Lampen, die oben auf ihm sind und zwei Ölbäume neben ihm, einer zur Rechten des Ölgefäßes und einer auf seiner Linken. Mach bitte mal das Bild rein. Hat irgendjemand so gezeichnet? Aber der typische Leuchter mit, waren ja Öllampen, die auf den Leuchtern waren. Und dann war da irgendwie so ein Ölreservoir mit Leitungen, durch die diese Öllampen versorgt wurden. Und zwei Bäume, also direkt von der Quelle, zwei Olivenbäume, zwei gesalbte, könnten wir sagen. Also ein symbolisches Bild. Wir wissen, dass das Olivenöl nicht direkt vom Baum fließt, gell? Aber er will das damit ausdrücken. Ich antwortete und sagte zu dem Engel, der mit mir redete, was sind diese, mein Herr? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir, hast du nicht erkannt, was diese sind? Und ich sagte, nein, mein Herr. Da antwortete er und sprach zu mir, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher an. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel werde zur Ebene. Und er wird den Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade für ihn. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Die Hände Zerubabels haben die Grundmauern dieses Hauses gelegt und seine Hände werden es vollenden. Er wird den Schlussstein anbringen. Gott wird durch Zerubabel wirken und auch durch die Arbeiter, durch Israel. Na, er, Zerubabel und das Volk, sie werden es tun. Also Gott wird nicht unabhängig von uns, aber nicht aus eigener Kraft. Ihr wisst, Öl symbolisiert Salbung, symbolisiert den Heiligen Geist. Und das war der Treibstoff für den Leuchter. Die Ölbäume, diskutieren Theologen. Vielleicht die gesalbten Leiter, Zerubabel und der hohe Priester Joshua. Aber der Punkt von diesem ganzen Bild, die Hauptaussage ist, es braucht Öl, damit es rund läuft. Das ist ein Bild für unser Leben. Es braucht Öl, damit es rund läuft. Wenn du an einen Motor denkst, es braucht Öl, dass der rund läuft. Und wie gesagt, das Öl, das wir brauchen in unserem Leben, dass wir rund laufen, ist der Heilige Geist. Er ist der Treibstoff für unser Leben. Und bitte lasst uns nicht vergessen, dass er eine Person ist. Also wir dürfen nie denken so an Energie, die irgendwie ausrinnt und dann müssen wir nachfüllen, weil es irgendwo unten ausrinnt oder wegrinnt oder verbrannt wird. Wir reden hier von Bildern. Okay, der Heilige Geist ist eine Person, mit der wir Beziehung haben können. Aber auch eine stärkende Beziehung. Davon ist hier die Rede. Also wir wollen nicht irgendwie so ein esoterisches Bild irgendwo entwickeln, dass wir den Heiligen Geist irgendwo rumfüllen und kosmische Energie, die wir irgendwo empfangen und channeln oder so irgendwas. Nee, Gott, der allmächtige Gott als Person, wohnt in uns, in der Person des Heiligen Geistes. Und wir können eine stärkende, salbende Beziehung mit ihm haben, eine zurüstende Beziehung. Mich erinnert dieser Leuchter auch daran, dass Jesus zu uns gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt. Und ich meine, wie überwältigend ist es, dieses Projekt, Licht der Welt zu sein, Jesus und seine Liebe sichtbar zu machen für andere Menschen als seine Gemeinde. Wie herausfordernd ist das? Frag dich mal, wie viel Liebe hast du in dir selbst? Natürlich. Ich kann ehrlich sagen, meine ist relativ begrenzt. Also vor allem für Leute, die nervig sind oder die ich nicht so mag, die nicht so meine Freunde sind. Also wie weit kommen wir da aus uns selbst, aus eigener Kraft? Ja, nicht sehr weit. Wie hell leuchte ich aus mir selbst? Wie sehr leuchten wir als Gemeinschaft aus uns selbst? Ja, Jesus hat gesagt in Johannes 15, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Dieses Bild von dem Weinstock und den Reben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht, aber getrennt von mir könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Das ist nicht viel. Und dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, also menschliche Macht, menschliche Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Und Jesus hat seinen Jüngern und auch uns als seine Gemeinde den Auftrag gegeben, alle Menschen zu seinen Jüngern zu machen. Wie überwältigend ist das? Aber Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also vorher sagt er, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und ich bin bei euch. Und er hat ihnen gesagt, rennt nicht aus eigener Kraft los. Wartet in Jerusalem. Ich komme zu euch. Ich werde euch Kraft geben. Ich werde euch den Tröster, den Beistand senden, wie wir gesungen haben vorhin. Und er hat in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein, wenn der Geist auf euch gekommen ist. Und dann werdet ihr Zeugen sein in Jerusalem zuerst, wo ihr gerade seid, und in Judäa, nächste Umkreis, und Samaria noch ein Stück weiter und dann bis an das Ende der Erde, wenn der Geist auf euch gekommen ist. Jesus, der Vater, der dreieinige Gott, kommt zu uns in der Person des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist vermittelt uns die Gegenwart Gottes, sein Wirken in Kraft in unserem Leben. Und das sehen wir zu Pfingsten. Die Jünger waren versammelt, die Jünger haben die Türen fest verriegelt, die hatten Angst, die waren kein Licht, gell, sondern war alles verriegelt, wie Jesus gesagt hat, das Licht, das stellt man auf dem Leuchter, nicht unter den Scheffel, nicht unter dem Eimer, naja, das ist genau das, was sie getan haben. Hey, Türen zu, Vorhänge zu, Deckel drauf, nur nicht auffallen. Also Lockdown im wahrsten Sinn des Wortes. Wir sind heute viele Menschen, die Angst haben. die sich einigeln. Wie ist es mit uns als Gemeinde? Tun wir es ihnen gleich? Ziehen wir uns zurück? Tauchen wir ab? Tauchen wir unter in dieser Zeit? Galaterbrief schreibt uns der Herr durch Paulus: Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Und wie können wir so werden? So furchtlos, dynamisch, mit Kraft ausgestattet. Wie können wir so werden? Ja. Genauso wie Serubabel seine Berufung vollenden konnte. Selbe Schlüssel wie er, indem wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, indem sich er durch unser Leben ausdrückt und nicht wir selbst. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte 2 zu Pfingsten, dass sie hier zusammen waren, eingeigelt, Lockdown, Angst. Und dann war dieses Rauschen und diese Feuerzungen auf ihnen und der Wind und sie wurden gestärkt durch den Heiligen Geist. Und plötzlich hatten sie Kraft. Kraft, ihren Schweinehund zu überwinden, ihre Angst zu überwinden. Dieser Berg in ihren Herzen vielleicht, wenn wir bei diesem Bild bleiben wollen, an Serubabel. Und wir sehen den Petrus, der mutig rausgegangen ist und gepredigt hat zu den Menschen und 3000 Leute haben sich an diesem einen Tag zu Jesus bekehrt. Wow! Begeisternd. Aber auch herausfordernd, hat ihnen Verfolgung gebracht. Aber sie hatten auch Kraft, ins Gefängnis zu gehen für Jesus, Anfeindungen zu ertragen, Entbehrungen zu ertragen, Leid zu ertragen, sogar für Jesus zu sterben. Alle der Apostel, mit Ausnahme von Johannes, wurden hingerichtet wegen ihrem Dienst für Jesus. Und Johannes haben sie gefoltert und er hat sie überlebt. Wie erträgst du sowas? Ja, nicht aus eigener Kraft. Kraft des Heiligen Geistes. Es war eine verfolgte Gemeinde, aber sie waren gleichzeitig eine starke Gemeinde aus der Kraft des Geistes. Und darum geht's. Dafür hat Gott uns seinen Geist gesandt. Pastor Chuck Smith hat immer gesagt, mir ist egal, wie hoch du springst im Geist, ich will sehen, wie gerade du gehst, wenn du wieder am Boden bist. Da brauchen wir Kraft für unser konkretes, alltägliches Leben. Meine Frau zu lieben, geduldig zu sein mit meinen Kindern. Vergeben dem Bruder, der mich verletzt hat. Dafür brauche ich Kraft. Und ja, er hat uns auch geistliche Gaben gegeben und manche von denen sind sehr spektakulär, andere wieder weniger, gell, die Gabe des Gebens oder Administration, solche Gaben, aber da beten die Leute weniger dafür, gell. Herr, mach mich freigebig. Leute wollen spektakulär. Die gibt es auch. Aber die Kraft des Geistes ist für den Alltag, für das tägliche Leben, für die kleinen Wunder im Alltag. Also zum Beispiel letzte Woche mussten wir Pässe erneuern für unsere Kinder, sind dann die amerikanische Botschaft gefahren nach Frankfurt und die Lena bei der Schule abgesetzt und eigentlich relativ spät dran, relativ knapp alles und wir haben bei der Fahrt gebetet, Herr, schenk uns einen Parkplatz. Und wirklich, Gott hat es getan. Wir hatten also direkt davor einen Parkplatz und wir haben es rechtzeitig geschafft. Aber das sind diese Wunder im Alltag, die Gott wirkt und wir dürfen die nicht übersehen. Wir müssen lernen, abhängig zu sein, uns danach auszustrecken, nach seinem Wirken. Egal, wo wir gerade durchgehen. Und ich bekenne das, ich bin nicht immer gut da drin. Ich bin Schaffer, ich bin Macher von meiner Persönlichkeit her. Und mir kann es ja leicht passieren, dass ich einfach drauf losrenne und mache. Und ja, dann irgendwo, wenn ich nicht mehr weiterkomme, ah ja, ich könnte ja noch beten. So. Geistlich gut ist es eigentlich andersrum Gell? Dass wir zuerst im Herrn suchen und dann in den Bahnen gehen, die er bereitet hat. Und wenn wir das tun, er sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Aber wenn wir das tun, wenn wir in dem leben, dann erleben wir auch seine Wunder. Seht ihr auch, die Gaben des Heiligen Geistes sind gegeben für den Kontext von Dienst und Evangelisation. Unterhaltet euch mit dem Jochen, wenn ihr rausgeht, Menschen für Jesus gewinnen wollt, dann werdet ihr diese Dinge erleben. Wenn ihr daheim auf der Couch hockt oder hier bequem, es ist für den Dienst gegeben. Wenn wir nicht mit einem dienenden Herz kommen, dann naja, man muss sagen, warum erleben wir so wenig von diesen Dingen? Naja, vielleicht hat es mit unserer Einstellung was zu tun. Vielleicht müssen wir den Hintern mal hochkriegen und Glaubensschritte gehen. Und dann werden wir erleben, wie der Geist wirkt. Das war jetzt irgendwie Bonusprogramm, das hatte ich nicht in meinen Notizen, aber vielleicht wollte Herr das sagen, sonst vergesst es einfach, gell? Aber das Erfolgsgeheimnis der Jünger war nicht irgendwie ein Motivationsseminar, dass irgendein Coach gesagt hat, ja, ihr schafft das, haut rein, Bob der Baumeister, ja, wir schaffen das. Ist so typisch deutsch, gell? Bob war Deutscher. Der heißt eigentlich Robert, glaube ich, der Baumeister. Nicht aus eigener Stärke, nicht aus eigener Weisheit, nicht aus ihren schlauen Plänen, sondern was war die Quelle, was war der Schlüssel ihrer Kraft? Ihre Beziehung zu dem allmächtigen Gott, der in der Person des Heiligen Geistes in ihnen wohnt, dem sie ihr Herz so weit geöffnet haben, ihr Leben so weit geöffnet haben, dass er ihr Leben erfüllen konnte und bestimmen konnte. Und wahrscheinlich haben sie oft gegen ihre Gefühle gehandelt, aber im Vertrauen auf ihn, der da ist. Und Gott hat gewirkt. Sie haben Gott, dem Heiligen Geist, Raum gegeben in ihrem Leben. Und er ist der Stärkste im ganzen Universum. Auch davon haben wir gesungen, gell? Er ist der Mr. Universum, im wahrsten Sinne des Wortes. Epheser 1 lesen wir. Ich lese euch aus der Neuen Leben-Übersetzung vor. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der in uns, die wir an den Glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Dieselbe Macht, die Jesus auferweckt hat, dieselbe Macht, die alles in Existenz gesprochen hat, es werde Licht und es war. Mit dem Gott haben wir es zu tun. Selben Gott. Lukas 11, Vers 13. Da sagt Jesus, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Gott möchte mit seiner Kraft an uns und durch uns wirken. Und die große Preisfrage ist natürlich, wie empfange ich diese Zurüstung? Wie empfange ich diese Kraft von Gott? Und wir haben es gelesen, Jesus hat gesagt, er gibt es denen, die ihn bitten. Jakobus sagt uns, ihr habt nicht, weil er nicht bittet. Er gibt denen, die ihn bitten. Was heißt das? Ja, das heißt erstens, dass wir uns von uns abwenden, unseren Ressourcen, unserem Selbstvertrauen, unserer Selbstgenügsamkeit und dass wir uns ihm zuwenden, statt aus eigener Kraft zu gschafteln. Und wie oft leben wir aus eigener Kraft und aus eigener Energie und rennen drauf los, ja, wir schaffen das. Hey, wir sind Deutsche. Es ist in uns drin, in unserer Kultur. Ich weiß, wenn ich in mein Herz schaue, ist es drin. Und ich muss mich immer wieder, wo der Heilige Geist immer wieder erinnert, hey. Nee, ich gebe auf meine Selbstgenügsamkeit. Und ich sage, ich brauche dich. Oder wenn ich ihn bitte, dann heißt das, ich mache mich abhängig von ihm. Bitten ist ein demütiger Akt, oder? Kannst damit nicht angeben. Oh, mein Auto ist irgendwo mitten im Wald zusammengebrochen und ich war allein, ich muss mich durchschlagen. Hey, dort ist da sicher dein Kompass dabei, gell, und deine Survival Skills, deine Überlebenstraining und hey, du hast hier mit deiner mentalen Stärke dich durchgeschlagen bis ans Ziel. Hey, du bist ein toller Hecht, oder? Nee, ich habe einen Papa angerufen und ihn gebeten, dass er mich abholt und er hat es getan. Hey, ist ein lieber Papa, spricht für ihn, aber da kann ich mich nicht selber groß rühmen, gell? Kann nicht prahlen damit. Und so ist es mit Gebet. Wir bitten, machen uns abhängig. Und dann das Zweite ist Vertrauen. Und vielleicht noch ein Gedanke. Wenn wir fragen, wie kann ich die Zurüstung mit dem Heiligen Geist empfangen. Ich habe es schon ein bisschen erwähnt. Aber wir dürfen das nicht falsch verstehen. Ich sage, wie kann ich die Zurüstung empfangen? Wir dürfen uns nicht vorstellen, dass es um mich geht. Und dass er mir Kraft zur Verfügung stellt, damit ich sie für meine Absichten irgendwo einsetzen kann. So die Kraft, die Macht in meinen Händen. Das ist die Idee von Esoterik übrigens. Ne? Power! Und ich lenke sie. Ich bin der Macher. Nee, wenn wir von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist sprechen, heißt das nicht, dass ich mehr von ihm habe oder kriege, sondern dass er mehr von mir hat. Vater, dein Wille geschehe. Ich empfange sein Kommando. Und ich stelle mich ihm zur Verfügung, sodass er mich ausfüllen kann, so wie eine Hand den Handschuh ausfüllt. Das ist damit gemeint. Dann sind wir erfüllt mit dem Heiligen Geist, wenn er unser Leben füllen darf. Ich stelle mich ihm zur Verfügung, damit er mich ausfüllen kann. Herr, du bist die Liebe in Person. Herr, hier, zieh mich an, lieb du diese Nervensäge durch mich. Ich kann es nicht, aber ich wende mich an dich. Ich gebe dir Raum, füll du mich. Herr, vergib du durch mich. Ich treffe die Entscheidung in diese Richtung, ich gehe Schritte in diese Richtung, aber du musst es tun. Darum geht es hier. Du gibst ihm Raum in deinem Leben, sodass er sein Ding durch dich machen kann. Nicht umgekehrt. Also Hingabe, das ist wichtig. Das ist das Erste. Umkehr zu ihm, Hingabe und das Zweite ist Vertrauen. Ich vertraue nicht länger auf mich, sondern ich vertraue auf Gott und auf seine Verheißung. Und auf den ersten Blick, so punktuell betrachtet, ist es nicht sichtbar. Ich kann nicht sehen, auf wen du vertraust, gerade in dem, was du tust. Kann sein, dass zwei Menschen genau das Gleiche tun, aber der eine vertraut dabei auf sich selbst und der andere vertraut dabei auf den Herrn. Kannst du zumindest so punktuell nicht sehen. Ich meine, auf längere Sicht wird es sichtbar, denke ich, aus welcher Kraft du lebst und ob du im Burnout endest oder nicht. Also ich kann es nicht sehen, aber der Punkt ist, du weißt es und Gott weiß es. Und die wichtigsten Fragen bei allem, was wir tun, ist erstens die Frage nach der Motivation. Warum tust du, was du tust? Für wen tust du, was du tust? Und die zweite Frage ist, auf wen vertraust du dabei? Also warum tust du, was du tust? Für wen tust du es? Und auf wen vertraust du? Das sind die zwei wesentlichen Fragen eigentlich. Und ich möchte dich dazu einladen, zum Abschluss jetzt konkret, praktisch an dein eigenes Leben zu denken. An deine Problemberge, an die Schweinehunde in deinem eigenen Herzen. Im Dienst oder in deiner Ehe, mit deinen Kindern, mit Kollegen auf der Arbeit, was immer. Denk an diese Berge in deinem Leben. Und frag dich, was ist Gottes Wille in der Situation? Und zweitens, warum tust du, was du tust und für wen tust du es in der Situation? Und drittens, auf wen vertraust du? Und die Schlüsselfrage ist, willst du dich ihm hingeben in der Situation? Willst du dich ihm anvertrauen? Ja? Dann können wir dafür beten. Lass uns das tun. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns nahe ist. Dass du durch deinen Heiligen Geist in uns wohnst. Und heute ist Pfingsten, Herr. Und ich danke dir, dass du alles hörst, was wir gerade gedacht haben, was wir gerade gebetet haben in unserem Herzen. Erforsch du unsere Herzen und zeig uns, ob wir auf irgendeinem falschen Weg sind, ob wir uns irgendwo verrannt haben. Und führ uns auf deinen guten Weg, Herr. Und Vater, wir wollen dir diese Bereiche jetzt hinlegen und wir wollen umkehren zu dir. Und ich möchte beten, Vater, dass du in diese Beziehungen reinkommst, dass du in diese Situationen reinkommst, diese Problemberge, diese Schweinehunde, Herr, dass du damit umgehst. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist. Heute ganz konkret, in diesen ganz konkreten Dingen. Und wir wollen dir vertrauen, dass du Veränderung schaffst in uns und durch uns. Und wir wollen dir vertrauen, dass du uns jetzt füllst und einnimmst und gebrauchst. Weil du bist ein guter Papa. Und du hast gesagt, wie viel mehr wirst du den Geist geben, denen, die dich bitten. So Herr, hier sind wir mit offenen Händen. Ich bitte dich, dass du uns füllst und dass du uns zurüstest, damit wir deine Lichter sein können, wenn wir hier rausgehen. Danke, dass du das tun wirst, Herr. Danke für deinen Geist. Danke, dass du da bist. So bitte ich um deinen Segen, Herr, dass du uns begleitest, dass du uns gebrauchst, Herr, dass du unser Leben ausfüllst. Und Herr, wir wollen gespannt in diese Woche gehen, was du tun wirst. Halt uns nah bei dir. Lass uns dir vertrauen, lass uns abhängig sein von dir. Erinnere uns dran, wenn wir wieder anfangen, aus eigener Kraft loszurennen oder loszuschaffeln. Danke, dass du so treu bist und so geduldig bist, Herr. So geh mit uns in diese Woche, darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.